Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in drei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den zweiten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Hören Sie den zweiten Teil des Themas Gründliches Studium des Buches Daniel, die Kapitel 11, Vers 36 bis Kapitel 12, Vers 3.
Also, der Antichrist wird kommen durch die Wirksamkeit des Satans. Und zwar so, dass er der größte Esoteriker aller Zeiten sein wird. Hier steht, in allen Zeichen und Wundern der Lüge. Und vorher noch, in aller Macht. Macht, Zeichen, Wunder. Das sind die drei Ausdrücke, die verwendet werden in Hebräer 2 hier am Anfang für die apostolischen Wunderzeichen. In der frühen Christenheit, in der Apostelgeschichte beschrieben, sind Machttaten, Zeichen und Wunder geschehen durch die Apostel und durch solche, die durch sie zum Glauben kamen in der ersten Generation. Wie in Markus 16 angekündigt. Diese Zeichen werden folgen denen, die glauben. Und das erste Jahrhundert war also ein Jahrhundert von Machttaten, Zeichen und Wundern, denn damit hat Gott bestätigt, dass die Gemeinde, die sich ja nicht berufen konnte auf das Alte Testament, das war ja ein Geheimnis, dass die Gemeinde wirklich von Gott ist, hat Gott sie durch ganz besondere, mächtige Zeichen, Wunder und Machttaten bestätigt. Das war ganz wichtig. Aber hier sehen wir, in der Endzeit wird der Antichrist genau das Gleiche tun. Mächtige Taten, Zeichen und Wunder, aber dann noch der Zusatz der Lüge, um die Menschen zu verführen. Und das wird in Offenbarung 13, 11 bis 18 beschrieben. Dieses Tier aus der Erde wird Feuer vom Himmel herabkommen lassen. Ja, aber das war im Alten Testament der Beweis für den wahren Gott, bei Elia. Alle erkannten in 2. Könige 17, der Herr ist Gott, als ein Blitz vom Himmel kam und das Opfer des Elia verzehrte. Damals ging es ja darum, die 10 Stämme waren verfallen in den Baalskult. Und Baal war bei den Kananitern der Blitzgott. Aber die Baalspriester auf dem Karmel, die konnten schreien und sich ritzen, sehr aktuelles Thema, ja, wie sie wollten und herumtanzen und sich in Ekstase bringen, wie sie wollten. Baal brachte keinen Blitz vom Himmel. Und dann dieses schlichte Gebet von Elia, ohne auszuflicken. Und dann kam Feuer vom Himmel. Und ganz Israel erkannte, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Das, was klar der Beweis für den wahren, lebendigen Gott war, das wird der Antichrist auch tun. Und er wird Feuer vom Himmel, also einen Blitz vom Himmel, kommen lassen. Und sagt Offenbarung 13, er wird auch ein Götzenbild machen, das sprechen kann. Nicht wahr? Wenn man nach Indien geht und all diese Götterbilder sieht. Die haben alle einen Mund, aber keiner spricht. Ich habe nie ein Wort gehört. Oder geht man in Thailand, in Bangkok, in Shoppingcenter, in jeder kleinen Abteilung, überall sind die Götter da oben. Und die haben alle einen Mund. Und da wird ihnen auch Süßgetränke vorgesetzt und Reis und was auch immer. Ich habe sie nicht mal gesehen essen. Der Mund bleibt immer gleich und die können auch nicht sprechen. Aber der Antichrist wird ein Bild machen, das spricht. Und dadurch wird er die Menschen, die Massen verführen. Und Paulus sagt, Gott wird eine wirksame Kraft des Irrwahns senden, damit all die Menschen, die bis zur Entrückung das Evangelium abgelehnt haben, dann wirklich dem Irrtum anheimfallen. Nicht alle Menschen, aber alle, die das Evangelium gehört haben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt. Wir haben also die Gelegenheit gehabt, aber sie nicht angenommen. Und es heißt, in allem Betrug der Ungerechtigkeit, Vers 10, denen, die verloren gehen, darum, dass sie die Liebe zur Wahrheit nicht annahmen, dass sie errettet würden. Sie hatten die Gelegenheit, aber haben das nicht annehmen wollen. Und dann ist es zu spät. Alle werden durch den Antichristen verführt werden. Und jetzt sehen wir den Zusammenhang mit Daniel 11. Wir haben gesagt, der Antichrist wird also sich erheben, Vers 4, über alles, was Gott heißt oder verehrungswürdig ist. Und in Daniel 11 haben wir gelesen, Vers 36, und der König wird nach seinem Gutdünken handeln und er wird sich erheben und groß machen über jeden Gott und gegen den Gott der Götter, also den wahren Gott, wird er Erstaunliches reden, das heißt unglaubliche, schreckliche Dinge. Und dann heißt es in Vers 37, und auf den Gott seiner Väter wird er nicht achten. Am Schluss von Vers 37, sondern er wird sich über alles erheben. Das ist genau, was hier steht in Vers 4. Der widersteht und sich erhöht über alles, was Gott heißt oder verehrungswürdig ist. Und dann wird erklärt, und er wird sich sogar in den Tempel in Jerusalem setzen. In den Tempel Gottes. Also, jetzt ist auch klar, das wird ein Jude sein. Es heißt nämlich in Vers 38, Vers 37, und auf den Gott seiner Väter wird er nicht achten. Der Gott der Väter ist immer in der Bibel der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Ich habe hier auf dem Blatt noch hinzugefügt, beim vierten Punkt, er achtet nicht auf den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, den Gott seiner Vorfahren, den Gott seiner Väter. Vergleiche Apostelgeschichte 22, 14 und 24, 14. Da spricht Paulus über den Gott unserer Väter. Das ist der Gott der Bibel, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und wenn es hier heißt, er wird auf den Gott seiner Väter nicht achten, dann wird er ein Nachkomme sein von Abraham, Isaak und Jakob. Die Frage ist, wer ist Jude? Ben Gurion hat gesagt, jeder, der sich als Jude fühlt. Also ist ziemlich weit gefasst. Natürlich ist auch einer Jude, der zum Judentum übergetreten ist. Klar. Aber die ganz klare Definition ist, ein Nachkomme von Abraham, Isaak und Jakob, er ist Jude. Und so wird der Antichrist also ein Jude sein. Eben das Tier aus der Erde. Und jetzt sehen wir aber noch etwas in Vers 37. Er wird auf den Gott seiner Väter nicht achten und weder auf die Sehnsucht der Frauen noch auf irgendeinen Gott wird er achten, sondern er wird sich über alles erheben. Was ist denn das, die Sehnsucht der Frauen? Und das muss ja irgendwie ein Gott sein, ja? Das heißt ja, er wird auf die Sehnsucht der Frauen nicht achten, noch auf irgendeinen Gott. Der Wunsch jeder jüdischen Frau war, dass sie vielleicht die Mutter des verheißenen Erlösers werden dürfte. Die Mutter des Messias. Und so war eben der Messias, der angekündigte Erlöser, war die Sehnsucht der Frauen. Aber das Alte Testament macht klar, der Messias, er wird zwar geboren werden als Mensch in Bethlehem, Micha 5, Vers 1, aber er wird zugleich Gott sein. Und darum steht in Jesaja 7, Vers 14, der Messias wird von einer Jungfrau geboren werden. Und er wird heißen Immanuel, Gott mit uns. Und in Jesaja 9, Vers 6 steht, ein Kind ist uns geboren, das ist also ein Mensch. Ein Sohn ist uns gegeben, das ist der ewige Sohn, den Gott gegeben hat. Ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen. Wunderbarer Berater, starker Gott, El Gibor, Vater der Ewigkeit und Fürst des Friedens. Das sind vier Doppelnamen auf Hebräisch. Und der zweite heißt eben El Gibor, der starke Gott. Und darum, die Sehnsucht der Frauen, noch auf irgendeinen Gott wird er achten. Also er wird eben der Antichrist sein, der gegen Christus ist und sich an die Stelle von Christus setzt. Nun noch zu Vers 36. Er wird also nach seinem Gutdünken handeln. Er wird der größte Rebell sein, der das tut, was er will. Und er wird sich erheben und groß machen über jeden Gott. Und wieder den Gott der Götter wird er Erstaunliches reden. Das heißt, er wird ein Lästerer sein. Ein Lästerer des wahren Gottes. Und sehen wir, das ist ein Kennzeichen unserer Zeit. Gotteslästerung stand unter Strafe in den Gesetzen des Abendlandes. Aber heute sind wir angekommen an dem Punkt, wo man diskutiert, sollte man nicht Gotteslästerung offiziell genehmigen. Ja? In der Folge dieser ganzen schrecklichen Sache mit Charlie Hebdo kam die Diskussion auf. Charlie Hebdo, das war ja eine Zeitschrift, Gotteslästerung in der schrecklichsten Art und Weise, wie das denkbar ist. Und das hat nun Diskussionen ausgelöst, die weitergehen in Künstlerkreisen, in Akademikerkreisen. Eben Gotteslästerung ist eigentlich ein Recht. Und man sollte Gott lästern dürfen, offiziell. Der Antichrist wird diese Entwicklung auf den Höhepunkt bringen. Und er wird auf so hinterhältige und ausgeklügelte Art und Weise gegen Gott sprechen, dass es hier heißt, er wird gegen den Gott der Götter Erstaunliches reden. Niflaot, das sind eigentlich Wunderdinge sprechen. Also so aus dämonisch, teuflisch ausgeklügelt lästern gegen Gott. Aber dann steht, und er wird gelingen haben. Ja, wie das beschrieben ist in Offenbarung 6, er reitet auf dem weißen Pferd, er hält einen Bogen in der Hand, siegend, auf das er siegte. Aber das ist alles gezählt. Alles nur beschränkt. Denn weiter heißt es, er wird gelingen haben, bis der Zorn vollendet ist. Und der Zorn ist vollendet nach der Drangsal, wenn der Herr Jesus kommt und schließlich durch den Hauch seines Mundes den Antichristen vernichten wird. Zusammen mit dem Tier aus dem Meer werden diese beiden Männer direkt in die Hölle geworfen werden, sagt Offenbarung 19, ohne noch eine Gerichtsverhandlung zu haben vorher. Ohne zu sterben, direkt in die Hölle. Also bis der Zorn vollendet ist. Und dann heißt es, denn das Festbeschlossene wird vollzogen. Und das ist nun ein ganz wichtiger Ausdruck, das Festbeschlossene. Ich habe hier eine Reihe von weiteren Stellen hinzugefügt. Daniel 9, 26, 27. Wo auch gesprochen wird über das Festbeschlossene. Zweimal. Und dann Jesaja 10, 22, 23. Das möchte ich gerne aufschlagen und vorlesen. Und ich erkläre gleich, warum das so wichtig ist. Jesaja 10, Vers 22. Denn wenn auch dein Volk Israel wie der Sand des Meeres wäre, nur ein Überrest davon wird umkehren. Vertilgung ist fest beschlossen. Sie bringt einherflutend Gerechtigkeit. Denn der Herr, der Ewige der Heerscharen, vollführt Vernichtung und Festbeschlossenes inmitten der ganzen Erde. Sehen wir auch da zweimal Festbeschlossenes. Und dann nochmals in Jesaja 28, 22. Aber lass mal die Stelle Jesaja 10 noch offen. Ich komme gleich nochmals zurück. Das ist sehr wichtig. Das bedeutet, dass diese Endzeitgerichte, die kommen garantiert. Nicht wahr? Bei Jona war das anders. Jona wurde als Prophet nach Ninive geschickt. Und er sagte, in 40 Tagen ist diese Stadt zerstört. Aber nach 40 Tagen war die Stadt nicht zerstört. Und die Leute von Ninive sind umgekehrt und haben ihre Sünde Gott bekannt. Und Gott hat ihnen vergeben. Ja, die Prophetie hat sich nicht erfüllt. Nein. Das war ja die Predigt von Jona auf den Punkt gebracht. Die Botschaft, noch 40 Tage Frist und dann ist Ninive zerstört. Aber stillschweigend bedeutete diese Botschaft, falls Ninive nicht umkehrt. Das war also keine bedingungslose Prophetie, sondern die war geknüpft an die Tatsache, ob eben Ninive umkehrt oder nicht. Aber bei der Endzeitprophetie finden wir immer wieder diesen Ausdruck, das Festbeschlossene. Das heißt, das wird auch tatsächlich so kommen. Man kann also nicht denken, ja, vielleicht kommt die große Erweckung über Europa. Und dann sagen sie alle, oh nein, mit einem Antichristen wollen wir schon gar nichts zu tun haben. Wir machen alle rechts und kehrt. Nein, es wird nicht so kommen, sondern dieses Gericht ist fest beschlossen. Und natürlich, Gott hat die Menschen nicht dazu bestimmt. Sie müssen diesen falschen Weg gehen. Aber in seiner Vorkenntnis weiß er, dass die Welt diesen Weg geht. Und darum ist diese Prophetie ganz klar als fest beschlossenes uns vorgestellt. Übrigens, in Jesaja 10, Vers 23, haben wir gelesen, der Herr vollführt Vernichtung und Festbeschlossenes inmitten der ganzen Erde. Und dann kommt Vers 24, darum spricht der Herr, der Ewige, der Heerscharen also, fürchte dich nicht, mein Volk, das in Zion wohnt, vor Assur, wenn er dich mit dem Stock schlagen und seinen Stab wieder dich erheben wird, nach der Weise Ägyptens. Denn noch um ein gar kleines, so wird der Grimm zu Ende sein und mein Zorn sich wenden zu ihrer Vernichtung. Das wird jetzt ganz wichtig sein als Parallelstelle zu Daniel 11. Wir haben nämlich schon vorweggenommen, der Antichrist in Israel, dieser König in den Versen 36 bis 39, der wird angegriffen werden von Ägypten. Der König des Südens wird mit ihm zusammenstoßen. Aber wir haben schon gelesen in Vers 40, und dann wird der König des Nordens gegen ihn anstürmen und wird das Land Israel überrennen. Der König des Nordens, da haben wir gesehen, das ist Großsyrien, von Libanon, Syrien bis nach Pakistan. Aber in Jesaja wird dieser selbe Feind genannt Assyrien. Das ist dieser Assyrer. Und Gott sagt dem jüdischen Volk, das sich nach der Entrückung bekehren wird, das sind zuerst 144.000 und dann in der Drangsal sogar ein Drittel der Bevölkerung, dass sie sich nicht fürchten sollen vor Assyrien. Denn es wird sich nachher zu ihrer Vernichtung wenden. Das werden wir jetzt gleich sehen in Daniel 11. Also ich kehre zurück zu Daniel 11. Und zwar haben wir noch nicht erklärt, Vers 38. Und an dessen Stadt wird er den Gott der Festungen ehren. Den Gott, den seine Väter nicht gekannt haben, wird er ehren mit Gold und mit Silber und mit Edelsteinen und mit Kleinodien. Also wir haben gerade gesehen, er erhebt sich über alles, was Gott heißt. Und 2. Thessalonicher 2 sagt, er wird sich sogar in den Tempel Gottes setzen und sagen, er sei Gott. Und dann wird hier erklärt, und es gibt noch eine Ausnahme. Anstelle des Gottes Israels, des Gottes seiner Väter, des Gottes Abrahams, Isaaks und Jakobs, wird er den Gott der Festungen ehren. Ein ganz interessanter Ausdruck, denn Später in der Geschichte, nachdem das Buch Daniel geschrieben worden war, kommt in der römischen Geschichte der Ausdruck auf Jupiter Capitolinus. Ich war in Rom. Rom ist die Stadt der sieben Hügel, nicht wahr? Die auch in Offenbarung 17 erwähnt werden. Und einer der Hügel in Rom ist eben der Hügel der Capitolinus, der Kapitolshügel. Und auf diesem Hügel gab es im römischen Altertum eine Festung und einen ganz wichtigen Jupiter-Tempel. Immer wenn die Feldherren von einer erfolgreichen Schlacht heimkehrten nach Rom und den Triumphzug durchführten durch Rom, endete der Umzug beim Jupiter-Tempel des Kapitols. Also Jupiter Capitolinus, der oberste Gott von Rom, der Gott der Festungen. Und jetzt wird hier gesagt, er wird den Gott der Festungen ehren. Und er wird das tun mit Gold und mit Silber und mit Edelstein, mit Kleinodien. Nun, in Offenbarung 13 habe ich ja schon erklärt, das Tier aus dem Meer, das ist der kommende Diktator über das neue Europa, das sich ja versteht als das wiedererstandene römische Reich, nicht wahr? Schon der Europa-Visionär Emil Luss hat ja in den 1950er Jahren gesagt, im Blick auf die Vereinigung von Europa, Europa, die europäische Einheit brauchen wir nicht zu schaffen, sondern lediglich wiederherzustellen. Und unser ehemaliger Staatssekretär Dr. Franz Blankart hat gesagt vor Jahren, ein heilig römisches Reich europäischer Nation soll gezimmert werden. Das ist die Sicht für das neue Europa. Und nun, ein Diktator wird kommen, das Tier aus dem Meer. Offenbarung 13, 1 bis 10. Und diese Verse sagen, dass die Menschen diesen Mann anbeten werden. Er wird sich identifizieren mit Jupiter, dem obersten Vatergott der alten Römer. Also in einer Zeit, wo die Masse vom Christentum abfällt, da entdeckt man neu das Heidentum aus dem alten Europa. Und dieser kommende Diktator wird sich also als einen Vatergott verehren lassen. Und der Antichrist wird ihn also ehren als den Gott der Festungen und wird für ihn ein Götzenbild herstellen, sagt Offenbarung 13, 11 bis 18, das sprechen kann und das verlangt, dass alle getötet werden, die dieses Bild nicht anbeten und nicht verehren. Und der Antichrist wird auch verlangen, dass alle auf ihre rechte Hand oder auf ihre Stirn ein Zeichen annehmen mit dem Namen dieses Diktators oder mit dem Zahlenwert seines Namens. Also wenn man die anstatt Buchstaben Zahlen einsetzt und die zusammenzählt, dann gibt es 666. Und wer das nicht annimmt, der kann nicht mehr kaufen oder verkaufen. Bargeld wird out sein, aber auch Kreditkarten, denn die können verloren gehen. Auch Handys, denn die können geklaut werden. Also noch besser, denkt er, ist es ein Zeichen auf der rechten Hand. Und damit muss man bezahlen. Aber damit anerkennt man auch, ich verehre diesen Mann, den Gott der Festungen, als Jupiter. Denn Vater Gott von dem neuen Europa. Und jetzt wird schon klar, der Antichrist wird ja sich in den Tempel Gottes setzen und er sagt, dass er Gott sei. Aber damit meint er Gott Sohn. Denn der Messias im Alten Testament wird ja als Gottes Sohn bezeichnet. In Psalm 2 sagt Gott, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Der Messias ist Gottes Sohn und so wird der Antichrist sich in den Tempel Gottes setzen Und das ist dann eine Anspielung auf Psalm 110, Vers 1. Der Herr, sagt David, sprach zu meinem Herrn: Setze dich zu meiner Rechten, bis dass ich lege deine Feinde zum Schemel deiner Füße. So setzt er sich ins Allerheiligste, als wäre er der Messias. Eben der Herr sprach zu meinem Herrn, das ist der Messias: Setze dich zu meiner Rechten. So setzt er sich ins Allerheiligste und sagt, er sei Gott. Ja, da sehen wir, das ist eine Imitation des wahren Gottes. Und da muss ich sagen, wir haben bis jetzt gesehen, Offenbarung 13 spricht von zwei Tieren. Das Tier aus dem Meer, der Diktator. Das Tier aus der Erde, der kommende Antichrist. Aber in Kapitel 12 gibt es noch ein drittes Tier. Der feuerrote Drache. Und das ist der Satan, der im Hintergrund wirkt und Offenbarung 13 sagt, er gibt dem Tier aus dem Meer seine Macht und seinen Thron. Also diese verborgene, unsichtbare Kraft dahinter imitiert Gott, den Heiligen Geist. Und so haben wir also in Offenbarung 12 und 13 eine teuflische, lästerliche Imitation der Dreieinheit des wahren Gottes. Die Bibel sagt, es gibt nur einen Gott, aber die Bibel macht ganz klar, in der Gottheit gibt es drei Personen. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und sie sind als Personen verschieden und haben miteinander Gemeinschaft. Aber es ist ein Gott. Ja, und das entspricht übrigens auch dem jüdischen Glaubensbekenntnis in 5. Mose 6, Vers 5. Wie heißt es dort? Schma Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist ein Herr. Adonai Echad. Echad heißt eins. Aber wichtig ist, Echad ist im Hebräischen eine Einheit, die zusammengesetzt sein kann. Ich war der erste Schöpfungstag, wird in der Bibel beschrieben am Anfang, und es war Abend, da kommt die Nacht, und es war Morgen, da kommt der helle Tag, ein Tag, Yom Echad, zusammengesetzt aus Abend mit Nacht, Morgen mit Tag, das macht der 24-Stunden-Tag aus. 1. Mose 2, Vers 24, Mose erklärt, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seine Frau anhängen, übrigens ankleben, der Wack, so schön. Und die zwei werden ein Fleisch werden. Und das heißt Basar Echad und nicht Yachid. Das war eine absolute Einheit, das geht nicht. Es sind ja zwei Personen, aber sie sind ein Fleisch. Und nun ganz wichtig, einer der wichtigsten Rabbiner im Judentum war Moses Maimonides. Moshe ben Maimon, im 12. Jahrhundert, im Mittelalter. Er ist so wichtig, dass wenn es Meinungsverschiedenheiten gibt, man sagen kann, Moshe ben Maimon hat gesagt, dann ist Ruhe. Moshe ben Maimon hat zusammengestellt die Glaubensgrundsätze des orthodoxen Judentums. Und einer dieser Sätze, manche sind richtig, aber einer ist ganz klar falsch. Er sagt, Gott ist Yachid. Einer. Aber er braucht nicht das Wort Echad aus dem Bibeltext. Yachid ist einer, aber eine absolute Einheit. Dann würde das heißen, Gott ist nur eine Person. Aber der Bibeltext sagt eben nicht Yachid, sondern das Glaubensbekenntnis, das im Judentum jeden Tag wiederholt wird, heißt Schma Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad und nicht Adonai Yachid. Das ist ganz wichtig. Das Alte Testament macht ganz klar, es gibt in der Gottheit eine Mehrheit von Personen. Und darum steht auch in Sacharja 2, dass der ewige Gott, der Herr der Heerscharen, sagt, ich komme zu euch und ich werde in eurer Mitte wohnen und ihr werdet erkennen, dass der Herr der Heerscharen mich zu euch gesandt hat. Ja, weil der Vater den Sohn sendet. Aber der Vater ist Yahweh, also Adonai, Zvaot, der Heerscharen und der Sohn ist das auch. Ja, und diese Vielheit sieht man auch sehr schön in Sacharja 12. Im ersten Vers heißt es ganz klar, hier spricht Adonai, also auf Hebräisch J-H-W-H, der heilige Name Gottes, Yahweh, ausgesprochen. Und dann heißt, er spricht, und dann in Vers 12 sagt er, und ich werde meinen Geist ausgießen über das Haus Davids und über Jerusalem, über Bewohner von Jerusalem. Und dann heißt es, und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Ja, wer spricht hier? Adonai, der Ewige. Aber kann man den Ewigen durchbohren? Ja, natürlich. Jesus Christus kam in diese Welt und er war Yahweh, der Ewigseiende, der Unwandelbare, ohne Anfang, ohne Ende. Und sie haben ihn durchbohrt. Aber im Satz geht es dann gleich weiter. Im selben Satz. Und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Und werden über ihn wehklagen, wie man wehklagt über den Eingeborenen. Ja, aber jetzt spricht ja ein anderer über ihn. Aber wer spricht? Vers 1 macht es klar. Adonai spricht. Yahweh. Aber im selben Satz wechselt sogar die Person, da spricht der Sohn, und dann plötzlich spricht der Vater weiter über den Sohn. Eben Adonai Echad. Und nicht Yachid. Aber der Teufel wird also den Antichristen und den kommenden Diktator dazu bringen, als Höhepunkt der Gotteslästerung die Dreieinheit Gottes auf diese scheußliche Art zu imitieren. Und so wird er eben den Gott der Festungen ehren. Und zwar eben mit Gold, mit Silber, mit Edelstein, mit Kleinodien. Also dieses Bild, das sprechen kann, das ist nicht einfach so ein Beamer-Bild. Ja? So ein 3D-Konstruktion, das wird ja jetzt entwickelt, dass man zum Beispiel einen Vortrag halten kann, gleichzeitig in Herznach und dann auch noch in New York. Und man sieht an beiden Orten die gleiche Person. Also wenn ich so etwas Verrücktes machen würde, dann würde ich da in Herznach stehen und in New York auch, und zwar einfach dort gebeamt. Aber so quasi im Raum gebeamt, dass man die Person sieht. Aber es ist natürlich nur digitale Täuschung, ja? Aber das wird wirklich dämonisch sein, was der Antichrist tut. Und er wird dieses Götzenbild mit Edelsteinen ausstatten. Ganz wertvoll. Und dieses Bild kann sprechen. Also ein teuflischer Trick, aber nicht einfach digitale Technik. Digitale Technik ist nicht Magie. Aber das wird wirklich Magie sein. Natürlich kann man auch Digitales mit Magie verknüpfen. Klar. Aber hier wird das klar. Er macht also aus teuflischer Kraft dieses Bild, ein wirkliches Götzenbild mit Gold, Silber, Edelsteinen und mit kleinen Odien. Und er wird eben die Ehren, die ihn anerkennen, und die gegen ihn sind, gegen die wird er vorgehen. Das wird an anderen Stellen gesagt. Hier wird einfach gesagt, wer ihm Anerkennung zollt, dem wird er viel Ehre erweisen. Und er wird ihm Herrschaft verleihen über die vielen. Die vielen sind im Buch Daniel immer wieder die Masse des jüdischen Volkes. Ich habe hier einige Stellen aufgeführt. Zu Vers 39. Die vielen, gleich die Masse des jüdischen Volkes. Daniel 9,27, 11,33, 39. Eben hier. Und dann auch in Kapitel 12, Vers 3. Die vielen, das ist ein Fachausdruck für die Israeliten. Und das macht wieder klar, dieser König wird falscher Messias sein in Israel. Und die ihm Anerkennung zollen, die wird er einsetzen als Minister, die dann auch über die Masse des jüdischen Volkes in Israel regieren werden. Und jetzt kommen wir zu Vers 40. Und zur Zeit des Endes wird der König des Südens mit ihm zusammenstoßen. Es wird eine militärische Konfrontation geben mit Ägypten. Oder ich muss sagen, Ägypten macht eine militärische Konfrontation mit Israel unter dem Antichristen. Und da wird er abgelenkt werden im Süden. Die Gelegenheit für den König des Nordens. Und der König des Nordens wird gegen ihn anstürmen mit Wagen und mit Reitern und mit vielen Schiffen. und er wird in die Länder eindringen und wird sie überschwemmen und überfluten. Also, Großsyrien wird von Norden her kommen und Israel überrennen. Wie eine Überflutung. Und das wird aber erst dann geschehen, wenn der Antichrist eben sein Götzenbild in Jerusalem in den dritten Tempel stellt. Dazu Daniel 9, 27. Da geht es um den kommenden Diktator des Römischen Reiches, der in Daniel 9 genannt wird, der kommende Fürst. In Vers 26. Und jetzt heißt es von diesem kommenden Fürsten aus dem Römischen Reich, und er wird einen festen Bund mit den vielen schließen. Für eine Jahrwoche. Die vielen, das ist die Masse des jüdischen Volkes. Er, das ist der kommende Fürst, der kommende Diktator des Römischen Reiches. Er wird mit Israel einen Bund schließen. Und zwar macht Jesaja 28 klar, das wird ein Sicherheitsbündnis sein gegen die tödliche Gefahr von Norden. Wir können mal gleich im Klartext sprechen. Der IS wurde ja 2006 in Nordirak gegründet. Das ist Assyrien in der Bibel. Und genauso wie sich das alte Assyrien aus dem Nordirak, im 10. Jahrhundert war es Nordirak, im 9. Jahrhundert vor Christus waren große Teile von Syrien, gehörten auch dazu. Und dann kam die große Ausdehnung über den Nahen Osten bei Assyrien. Nun sehen wir, da braut sich etwas zusammen, das ganz genau dem entspricht, was kommen muss. Der tödliche Feind kommt von Norden und wird Israel von Norden her überrennen. Und ich weiß noch vor vielen Jahren, wie wir so untereinander gesprochen haben über Prophetie, und dann kam die Frage auf, ja, Syrien wird ja die große Gewalt sein gegen Israel. Aber Syrien ist ja gar nicht so ein starkes Land. Es gibt andere, die sind viel schlagkräftiger. Ja, es musste auch noch einiges geschehen mit Syrien. Und jetzt hat der IS nicht nur eben sich ausgebreitet im Nordirak und Syrien, was schön passt eben zu Jesaja, der Assyrer, und zu Daniel, der König des Nordens. Das ist Syrien, aber Großsyrien. Aber die sind bereits verbündet bis nach Afghanistan und Pakistan. Die sind auch schon dran, sich auszubreiten in diesen im zentralasiatischen Raum, der muslimisch ist. Und die sind auch verbündet schon mit Boko Haram in Schwarzafrika. Und die haben sich bereits in Libyen schon festgesetzt. Und die sind auch verbündet schon mit Terrororganisationen in Ägypten. Also wirklich hochinteressant, was sich da zusammenbraut. Und nun nochmals Daniel 9, 27. Er wird einen festen Bund schließen mit den vielen für eine Woche, Jahrwoche, für 7 Jahre. Und jetzt heißt es weiter. Und zur Hälfte der Jahrwoche wird der Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Die Hälfte von 3,5 Jahren, von 7 Jahren sind 3,5 Jahre. Also nach 3,5 Jahren Bund wird er die Opfer im dritten Tempel stoppen. Und wie? Der Antichrist wird das Götzenbild des Königs, des Gottes der Festungen im dritten Tempel aufstellen. Und dadurch wird der dritte Tempel unrein sein. Man darf nicht mehr opfern. Und dann wird eben das Opfer gestoppt werden. Und wir lesen weiter. Und wegen der Beschirmung der Gräuel wird ein Verwüster kommen. Gräuel ist in der Bibel immer wieder ein Ausdruck für Götzen. Und der Jesus sagt in Matthäus 24, Vers 15, wenn ihr den Gräuel der Verwüstung stehen seht, an heiligem Ort, Matthäus fügt hinzu, wer es liest, der beachte es, dass alsdann, die in Judäa sind, auf die Berge fliehen und wer auf dem Feld ist, nicht mehr zurückkehre. Und dann heißt es weiter, denn alsbald wird große Drangsal sein, dergleichen nicht gewesen ist, von Anfang der Welt noch je wieder sein wird. Also, dieser Gräuel an heiligem Ort bedeutet, der Antichrist wird dieses Götzenbild aufstellen auf dem Tempelplatz. Sichtbar für alle. Und das wird der Auftakt sein für die große Drangsalszeit. Für den letzten und schrecklichsten Weltkrieg. Und da lesen wir, und wegen der Beschirmung der Gräuel wird ein Verwüster kommen. Der König des Nordens und der Assyrer werden an verschiedenen Stellen genannt der Verwüster. Also, weil die Masse in Israel sagen wird, doch, das ist schon richtig, das mit dem Bild. Das ist ja schließlich der Messias. Der Antichrist ist der Messias. Und natürlich, das ist nicht so wie sonst mit den Götzenbildern. Denn dieses Götzenbild kann sprechen. Das ist schon richtig. Aber hier haben wir eine Mehrzahl wegen der Beschirmung der Gräuel, nicht des Gräuels. Das sind zwei Gräuel. Das Götzenbild, das spricht, und der Antichrist setzt sich ins Allerheiligste. Und weil die Masse eben das beschirmt, so steht das in der alten Elberfelder am besten übersetzt. Wegen der Beschirmung der Gräuel wird ein Verwüster kommen. Gott nimmt seine schützende Hand von Israel weg, in den vergangenen Jahrzehnten immer über Israel war. Bei jedem Vernichtungskrieg war Israel bewahrt. Aber dann nicht mehr. Der Verwüster wird kommen von Norden. Und zwar bis Vernichtung und Festbeschlossenes über das Verwüstete ausgegossen werden. Merken wir wieder diese Überschwemmung. Wie es hier heißt in Daniel 11, Vers 40, er wird eindringen und überschwemmen, Vers 40, und überfluten. Das ist dieser tödliche Feind von Norden. Und darum hochaktuell, was heute mit dem IS vor sich geht. Machen wir Pause. Ja, wir sind angekommen in Daniel 11, Vers 40. Wir haben gesehen, der König des Nordens, Syrien, Nordirak, das heißt über das ganze Gebiet von Libanon, Syrien bis Pakistan, wird von Norden her alles überschwemmen. Und zwar kommt der Angriff auf dem Landweg und auf dem Mittelmeer. Denn es heißt, gegen ihn anstürmen mit Wagen und mit Reitern, das ist auf dem Landweg, und mit vielen Schiffen auf dem Mittelmeer. Und er wird in die Länder eindringen und wird sie überschwemmen und überfluten. Also mehrere Länder werden überrannt. Der IS hat bereits bekannt gegeben, dass sie als Ziel haben, alle muslimischen Gebiete von Zentralasien, alles wollen sie einnehmen. Die ganze arabische Welt, auch ganz Nordafrika und große Teile von Schwarzafrika, da wo Boko Haram auch schon am Wirken ist. Weiter den ganzen Balkan, denn der war lange islamisch in der Geschichte, und auch Spanien. Denn Spanien war auch lange islamisch. Also die wollen alles, was einstmals der König des Nordens war, von Libanon, Syrien bis nach Pakistan. Aber sie wollen eben noch mehr. Und jetzt hier lesen wir, er wird in die Länder eindringen. Also gleichzeitig mehrere Länder. Und wird sie überschwemmen und überfluten. Das ist genau die Handschrift schon heute, dieses Überschwemmen, Überrennen. Und möglichst eben nicht nur an einem Ort, sondern an mehreren Fronten gleichzeitig. Weiter steht, und er wird eindringen in das Land der Zierde. Und das ist nicht das Land des Matterhorns, sondern das ist das Land der Bibel, nämlich das auserwählte Land Israel. Ich habe das auch hier aufgeführt, Jeremia 3, Vers 19 macht das so schön klar, auch Ezekiel 20, Verse 6 und 15. Auch schon in Daniel 8, Vers 9 hatten wir das schon. Das Land Israel ist das Land der Zierde. Israel wird überrannt werden, aber gleichzeitig heißt es, und viele Länder werden zu Fall kommen. Also viele muslimische Länder heute, die wollen mit dem IS nichts zu tun haben. Aber der IS möchte etwas zu tun haben mit ihnen. Und die werden gelingen haben. Und weiter steht, diese aber werden seiner Hand entrinnen. Edom und Moab und die vornehmsten der Kinder Ammon. Edom, das ist das Land der Nachkommen von Esau, die hatten ihre Heimat im heutigen Südjordanien, südlich des Toten Meeres. Moab, die Moabiter, haben ihr Heimatland auch in Jordanien, aber nördlich von Edom, jenseits des Toten Meeres. Und Ammon, die Ammoniter, die hatten ihr Heimatland in Nordjordanien. Der Hauptstadtname Amman kommt ja noch von Ammon. Das hängt direkt sprachlich zusammen. Also, ein großer Teil von Jordanien entkommt. Aber Nordjordanien, Ammon, da entkommt nur die Oberschicht. Die vornehmsten der Kinder Ammon werden seine Hand entrinnen. Das heißt also, wenn wir einen Schlachtplan zeichnen wollen, ich habe das auch gemacht, kann man einen Pfeil über das Mittelmeer, einen Pfeil über den Landweg nach Israel und dann einen weiteren Pfeil über Nordjordanien nach Israel. Aber interessant, Moab entkommt. Und nach Jesaja 16 wird ja der Überrest Israels, der sich nach der Entrückung bekehren wird, der wird Zuflucht finden in Moab. Ich möchte zuerst eine Stelle zeigen zum Überrest Israels. Das sind zunächst die 144.000 aus Offenbarung 7, die zur Bekehrung kommen. Und jetzt lesen wir in Jesaja 10, Vers 20. Und es wird geschehen an jenem Tage. Beyom, das heißt in dieser Epoche, in jener Epoche, da wird der Überrest Israels und das Entronnene des Hauses Jakob sich nicht mehr stützen auf den, der schlägt, sondern es wird sich stützen auf den Herrn, den Heiligen Israels in Wahrheit. Der Überrest wird umkehren, der Überrest Jakobs zu dem starken Gott. Jetzt könnte ich fragen, was heißt auf Hebräisch starker Gott? Und manche wüssten das. El Gibor. Das ist der Name des Messias, ein Kapitel davor. 9 Vers 6. Man nennt seinen Namen wunderbarer Berater. El Gibor, starker Gott. Vater der Ewigkeit. Sar Shalom, Fürst des Friedens. Sie werden zum Messias umkehren. Sie werden den Messias erkennen. Darum steht hier, der Überrest wird umkehren, der Überrest Jakobs zu El Gibor. Und sie werden erkennen, er ist Gott und Mensch in einer Person. Moses Maimonides war falsch. Gott ist nicht Yachid, sondern Gott ist Echad. Auch der Sohn ist Gott, wie der Vater und der Heilige Geist. Und dann Vers 22, denn wenn auch dein Volk, Israel, wie der Sand des Meeres wäre, nur ein Überrest davon wird umkehren. Und schließlich sagt Zacharja 13, Vers 8, ein Drittel wird zur Umkehr kommen, während der Drangsal. Aber eben nur ein Überrest. Vertilgung ist fest beschlossen, sie bringt einherflutend Gerechtigkeit. Und nun aus Jesaja 37, Vers 31. Auch da wird der Überrest, wie noch an sehr vielen anderen Stellen, beschrieben. Und das Entronnene vom Haus Juda, das übrig geblieben ist, wird wieder Wurzeln nach unten und Frucht tragen nach oben. Denn von Jerusalem wird ein Überrest ausgehen. Und ein Entronnenes vom Berg Zion, der Eifer des Herrn der Heerscharen, wird solches tun. Sehen wir, das ist nicht eine Erweckung in Amerika, wo heute viele Juden zum Glauben kommen, sondern das wird von Jerusalem ausgehen.
Sie hörten soeben von Roger Libi den zweiten Teil des Themas Gründliches Studium des Buches Daniel, Kapitel 11, Vers 36 bis Kapitel 12, Vers 3, 9. Hauptteil.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libi. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in 3 Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den zweiten Teil. Den dritten Teil hören Sie zu der gewohnten Zeit, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Diese erhalten Sie unter www.rnh.de oder per Telefon unter 07745 8001. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libi interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibi.ch. Ich buchstabiere www.rogerlibi.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.